Hallo und herzlich willkommen zum Chinalog China Podcast. Mein Name ist Sabrina Weidmann. Ich bin China-Beraterin, interkulturelle Trainerin und Coach, Vortragsrednerin und die Moderatorin des Chinalog China Podcast. Wie eben bereits erwähnt, ich bin Vortragsrednerin und da werde ich hin und wieder gefragt, was heißt das eigentlich? Das heißt letztendlich, dass ich von beispielsweise Unternehmen gebucht werde, um erstmal einen Impuls zu China zu geben und dann ganz häufig einfach noch für Fragen und Antworten zur Verfügung stehe. Das heißt, Fragen und Antworten in kleinerem Kreis, wenn das dann tatsächlich mehr Teilnehmer sind, dann kann man nur wenige Fragen beantworten, weil das sonst einfach zu viel wird. Aber da ist letztendlich alles möglich. Das können kleinere Management-Meetings sein mit 5 bis 10 Leuten. Es können aber auch wirklich große Runden mit bis zu 80 oder 150 oder auch aufwärts Teilnehmer sein, die dann einen Impuls bekommen. So ein Impuls, den ich mit einem Vortrag mitgebe, dauert in der Regel so zwischen 30 Minuten und knapp über einer Stunde. Das kommt immer ein bisschen drauf an, wie das auch ins Thema passt. So, ich würde mal sagen, das gängigste Format ist tatsächlich 40 bis 45 Minuten Vortrag und dann noch bis zu einer halben Stunde Fragen beantworten. Damit ihr mal so ein bisschen den Eindruck bekommt, wie so ein Impuls aussehen kann, habe ich euch einen Vortragsmitschnitt als Podcast-Version jetzt mit eingespielt. Wenn ihr sagt, nee, ihr wollt lieber ein Video sehen, dann findet ihr in den Shownotes das Video zum Vortrag. Das wurde also auch bei YouTube hochgeladen und ist auf meiner Website verlinkt. Ihr findet das unter www.chinalog.de/Vorträge oder eben den Link in den Shownotes einfach folgen. Wer sagt, hab keine Zeit, irgendwie ein Video anzuschauen, ich sitze gerade im Auto oder sonst wo, ich möchte einfach nur zuhören, dann könnt ihr das jetzt in der folgenden Podcast-Folge tun. Wie immer freue ich mich über Feedback. Ihr könnt euch mit mir bei LinkedIn verlinken. Und was auch immer wunderschön ist, ist, wenn ich einen Kommentar von euch bekomme bei beispielsweise iTunes. Bei iTunes, da kennt ihr wahrscheinlich die Regeln. Man braucht viele Kommentare, also viele Referenzen. Dementsprechend wird man dann auch ein Stück weit höher gerankt. Das heißt, wenn jemand nach einem Podcast zu China sucht, dann komme ich mit vielen iTunes-Referenzen, Rezensionen einfach weiter oben und dann findet man mich schneller. Also wenn ihr hier unterstützen wollt, dann wäre ich euch dankbar. Genau, und ansonsten lasst mir einfach wie immer euer Feedback und Kommentare da und ich freue mich, wenn ihr euch mit mir bei LinkedIn zusammenschließt. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Kurzmitschnitt des Vortrags. »2003 bin ich mit 15 Jahren eine längere Reise angetreten. Und nicht, wie man jetzt vermutet, nach China, sondern ich bin damals nach Australien. Und es war ein Schüleraustausch und ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass ich dort auf australische Mitschüler treffe, die mir ähnlich sehen und mit denen ich dann nach der Schule auch mal zum Australian Football gehen kann oder vielleicht auch Kängurus jagen. Als ich dann ankam, wurde ich in meiner Schule erstmal einem Kurs zugeteilt, der einen Großteil meiner Zeit beanspruchte. Das war dann English as a Second Language, also so Englisch als Fremdsprache. Und in diesem Kurs waren hauptsächlich Chinesen und ich. Sah dann ungefähr so aus. Und die Gastfamilie, in der ich untergebracht war, die hatten so die Beherbergung von Schülern und Studenten als Businessmodell erkannt und hatten da bis zu 13 Schüler und Studenten bei sich wohnen. Es waren dann 12 Chinesen und ich. Ich hatte dann schnell gelernt, dass chinesische Eltern, wenn die so das nötige Kleingeld auch hatten, dass die dann ganz gerne mal ihre Kinder ins Ausland schicken, um dort in die Schule zu gehen. Einfach weil das chinesische Schulsystem so hart ist, dass sie dann versucht haben, den Druck von ihren Kindern zu nehmen. Und so kam das dann eben, dass ich ankam und ja, hauptsächlich auf chinesische Mitschüler getroffen bin, die mit Kängurus genauso wenig zu tun hatten wie ich. Und zum Jagen kam es dann auch nicht groß, aber dafür zum Fischen. Fischen im Sportunterricht. Ja, wirklich. Die chinesischen Mitschüler, die hatten nämlich eigentlich noch nie wirklich Kontakt zu Wasser. Und deswegen ist dann der Sportunterricht so geendet, dass ich die aus dem Pool fischen musste. Das Ganze hatte aber auch sein Gutes, denn es hat nur wenige Wochen gedauert und dann konnte ich schon erste, ja, tiefgründige philosophische Sätze sagen, wie beispielsweise Qingge wo Hongjiao. Das ist ein Satz, wenn man den kann, dann bringt er einen schon richtig weiter in China, deswegen üben wir den jetzt mal kurz. Ich sage den jetzt nochmal vor. Qingge wo Hongjiao. Das war sehr gut. Das können Sie jetzt morgen beim Mittagessen mal ausprobieren. Da sagen Sie dann einfach mal, Schatz, gib mir doch mal die Tomatensauce. Das war einer der Sätze, den mir meine damals beste Freundin beigebracht hat, die Ivy. Das war auch eine Chinesin und sie hatte sich diesen englischen Namen selber gegeben, zu Deutsch Efeu. Und ja, sie hat mich damals wirklich für China begeistert und damals ist dann so meine Leidenschaft dann auch für China entstanden. Ich hatte mich damals auch in einen Chinesen verliebt, der hat sich damals Oliver genannt. Und ab dem Zeitpunkt wusste ich eigentlich für mich, ich möchte unbedingt Chinesisch lernen. Was ich damals noch nicht wusste, war, dass die Chinesen, die ich da in Australien kennengelernt habe, mit der Kultur in China gar nicht so viel gemein haben. Ja, also auf dem Festland ist die Kultur doch sehr unterschiedlich. Das wusste ich aber bis dato nicht. Das führt aber sogar dazu, dass sie die westlichen Kultur so stark aufnehmen, dass sie dann selbst von den Chinesen in der Volksrepublik als Bananen bezeichnet werden. Außen gelb und innen weiß. Das sind aber auch die Chinesen, die dann später ins Land wieder zurückkommen und so sagt man zumindest, dann mit der Innovation und Kreativität, die sie im Ausland lernen, dann die chinesischen Unternehmen auch mit den westlichen Managementmethoden voranbringen können. Aber dazu vielleicht mal ein kleiner Ausflug, mit was haben wir es eigentlich zu tun? China hat 1,4 Milliarden Menschen, Deutschland knapp über 80 Millionen. Die größte Stadt Deutschlands ist Berlin mit 3,6 Millionen Einwohner. Hier in München, wie viel haben wir da? Weiß das jemand? 1,5 sind wir mittlerweile schon, genau. Und das ist die drittgrößte Stadt in Deutschland. Davor kommt dann noch Hamburg. Peking, Chinas Hauptstadt, hat 20 Millionen Einwohner und ist damit nur die drittgrößte Stadt in China. Davor kommt noch Shanghai mit 30 Millionen und Chongqing mit seiner ganzen Metropolregion haben so ungefähr 40 Millionen Einwohner. Für die, die sich für Geografie interessieren, also wir haben Shanghai an der Ostküste und wenn man da über den Yangtze, den Fluss ins Landesinnere geht, vorbei am Drei-Schluchten-Staudamm, dann kommt man da bei Chongqing raus. Chongqing mit seiner Metropolregion, also 40 Millionen Einwohner, das ist die Hälfte aller deutschen Bundesbürger und die leben dann auf einer Größe, also auf einer Fläche ungefähr so groß wie Österreich. Dass jetzt diese Bananen nicht die einzigen sind, die China wirklich vorantreiben, das habe ich spätestens gemerkt, als ich 2008 das erste Mal dann für ein komplettes Jahr auch in China vor Ort war und dort habe ich einen guten Freund kennengelernt, das war der Fu Dongqi. Der Fu Dongqi, der nennt sich auch Holger. Das ist ein Name, den hat ihm seine Deutschlehrerin gegeben und passt eigentlich auch ganz gut zu ihm, hatte ich immer den Eindruck. Holger steht für mich jetzt nicht nur als ein Freund, sondern er ist für mich auch so das Sinnbild für seine Generation und auch für den Wirtschaftswachstum, den er in China hat. Holger ist 1990 geboren, er ist 3 Jahre jünger als ich. Und bevor Sie jetzt schon wieder zum Rechnen anfangen müssen, ich bin 32. Und Holger ist zu einer Zeit geboren, da gab es in China gerade mal 30 Millionen Kühlschränke und ungefähr 5,5 Millionen Autos. Das Pro-Kopf-Einkommen lag damals ungefähr bei $340. Das war weniger, als man in Burkina Faso, in Ruanda oder auch in Lesotho hatte und auch noch knapp weniger als in Indien. Im Vergleich dazu, wir hatten 1990 ein Pro-Kopf-Einkommen von ungefähr 20.000 Euro. Wenn man das jetzt als Hintergrund hat, dann versteht man auch besser, wie schnell sich dieses Land entwickelt hat und wo der Holger da auch herkam. Und als wir uns kennengelernt haben 2018, da hatten wir beide gerade bei den Olympischen Spielen gearbeitet. Wir waren dort für die Schweiz tätig und haben die unterstützt. Und wir hatten dann auch immer relativ viel Zeit, uns nebenzu so ein bisschen zu unterhalten. Und er hat mir dann viel darüber erzählt, wo er eigentlich herkommt, wie er aufgewachsen ist, hat mir aber auch viel von seinen Träumen erzählt. Holger hat damals schon ziemlich gutes Deutsch gesprochen und er hat mir dann erzählt, dass er davon träumt, in Konstanz zu studieren. Er hatte Bilder vom Bodensee gesehen und auch vom Schloss Neuschwanstein und so ist in ihm der Traum entstanden, er möchte unbedingt in Konstanz studieren. Ich hatte ihn dann damals auch gefragt, sag mal Holger, wie sieht's eigentlich aus? Kannst du dir auch vorstellen, dein komplettes Studium in Deutschland zu verbringen oder vielleicht gar dort zu arbeiten und dein Leben dort zu verbringen? Und dann sagt er zu mir, weißt du Sabrina, China ist das größte Land und Deutschland ist für mich auch gerade das schönste Land. Aber China wird irgendwann genauso schön sein. Und Menschen wie Holger mit diesen Gedanken habe ich in China seitdem immer wieder getroffen. Das sind Leute, die wollen ihr Land voranbringen, die wollen was erreichen und die wollen ihr Land vor allem auch schön machen. Wenn man zurückdenkt, 1990 und jetzt sind wir ja doch schon deutlich weiter, da hat sich China massiv verändert. China ist mittlerweile einer der größten Wirtschaftsmächte und ich glaube, man kann es jeden Tag in den Medien sehen, Stichwort Handelskrieg. Mittlerweile hat sogar die USA Angst vor China. Also hier findet tägliches Kräftemessen statt und das merkt man natürlich auch im Land. Das beste Beispiel für diesen Wirtschaftswachstum und auch die Kehrseite, die dieser Wirtschaftswachstum mit sich bringt, ist wahrscheinlich die Umweltverschmutzung. 1970, da war China eher noch so bekannt für 1 Million Bicycles in Beijing. Ich glaube, diesen Song kennt auch jeder. 1978 kam dann die wirtschaftliche Öffnung und ab diesem Zeitpunkt hat sich China massiv verändert. VW hat 1984 sein erstes Werk in China eröffnet und ich glaube, wir kennen alle so die Entwicklungen, wo das hingeführt hat. Heute sehen chinesische Städte dann eher so aus. Das Foto habe ich selber aufgenommen, als ich mal wieder in China war und habe aus meiner Wohnung raus fotografiert und das war noch einer der Tage, wo das Wetter fast gut war. Wenn man denkt, wo man 1990 war, dann ist es mittlerweile so, dass wir jährlich 26 Millionen Autos in China verkaufen. Im Vergleich dazu, in Europa sind es ungefähr knapp über 14 Millionen und in Deutschland ungefähr bei 3,4 Millionen pro Jahr. Ich erinnere mich noch gut, wie ich 2015 für ein längeres Projekt mal wieder in China war und die ersten 5 Wochen dieser Zeit konnte ich lediglich die Silhouette des Gebäudes auf der anderen Straßenseite sehen. Der Smog hing also so dicht zwischen den Straßen, dass man nur durch einen Nebel auf die andere Straßenseite sehen konnte. Und auch die Tageszeit hat man eigentlich nur durch eine Färbung der Umgebung wahrnehmen können. Es war nachts dann eher grau bis schwarz und tagsüber so ein hellgelb bis dunkelgelb, je nachdem, wo in der Theorie gerade die Sonne stand. Das heißt in dem Fall auch, wenn man da vor die Tür geht und nicht im Gebäude bleibt, wo die Luft gereinigt wird, dann ist das am Tag ungefähr so viel, wie wenn man 2 Packungen Zigaretten raucht. Und wenn man aus der Tür geht und jedes Mal das Gefühl hat, dass man Gift einatmet, dann ist das auch was, das macht was mit einem, das verändert einen. Und das verändert nicht nur Menschen wie mich, wo ich die Umweltverschmutzung in Deutschland gar nicht mehr mitbekommen habe, die es auch hier in den 60er, 70er Jahren gab, sondern es macht natürlich auch was mit diesen Millennials, ja, weil die sehen das jeden Tag, was das mit ihrem Land macht. Und auch die kommen in das Alter, wo sie selber Kinder bekommen und dann drüber nachdenken, wie eigentlich das Leben für die wird. Die Millennials sind jetzt auch eine Generation, die fangen jetzt gerade ihre Berufskarriere an und die wollen wirklich was verändern, die sind da motiviert, ihr Land schön zu machen und die haben da auch verschiedene Vorbilder. Eins dieser Vorbilder ist Liu Qing. Liu Qing ist die Präsidentin von Didi Chuxing. Das ist ein riesiger Konzern mittlerweile, ein Mobilitätsdienstleister. Der ist so ein bisschen aufgestellt wie Uber, nur macht er noch deutlich mehr. Und die versuchen, ja, Mobilitätsdienstleistungen den chinesischen Bürgern bereitzustellen. Das sind dann Dinge wie Ridesharing oder Carsharing, nur alles dann kombiniert. Und Liu Qing ist jetzt nicht nur die Präsidentin von diesem Konzern, sondern sie ist auch Mutter von 3 Kindern. Und sie hat mal in einem Interview gesagt, wie es ihr wirklich im Herzen wehtut, wenn sie sieht, wie ihre Kinder täglich in diesem Smog spielen müssen. Und deswegen möchte sie an dieser Situation was ändern und hier Abhilfe schaffen. Das macht sie in dem Fall, indem sie versucht, die Konzepte, die sie dort auch im Konzern haben, möglichst elektrisch zu gestalten oder auch nah an den Nahverkehr anzubinden. Und Liu Jing ist da mit ihren Gedanken eben nicht die Einzige, sondern da gibt es noch viele mehr, Beispiel Holger, die wollen wirklich was verändern. Ich werde jetzt oft gefragt, naja, das ist ja schön und gut, ne, dass die was verändern wollen, aber können die das überhaupt? Ja, China ist ja eher so bekannt für das Land der ja, Fälscher und Kopierer. Und naja, wenn wir so in der Geschichte zurückschauen, dann gibt es durchaus so Innovationen wie ja, den Buchdruck oder den Kompass oder wie mir neulich erklärt wurde, auch der Fußball kommt aus China. Das sind aber alles Innovationen, die sind schon ziemlich lang her. Und mittlerweile hat sich China tatsächlich so den Ruf erarbeitet, ein Fälscher- und Kopiererland zu sein. Dafür gibt es auch ein eigenes Wort für diese Fälschungskultur in China, nämlich Shanzhai. Und das bedeutet auch, dass diese Kopien mittlerweile so gut sind, dass man die vom Original gar nicht mehr unterscheiden kann. Ich würde jetzt sagen, Innovation und Kopieren ist doch noch ein Stück weit voneinander entfernt. Ja, ist noch nicht ganz das Gleiche. Aber wenn wir uns mal so ein paar Zahlen anschauen, dann merken wir schnell, naja, die Anmeldung der Patente geht deutlich nach oben. Die wissenschaftlichen Artikel, die aus China kommen, gehen auch in der Anzahl deutlich nach oben. Der Global Innovation Index hat 2017 erstmalig China unter den ersten 20 gelistet. Also auch hier ein deutliches Anzeichen. Und die OECD hat hier mal eine Statistik rausgebracht, was sie glauben, wo die Wissenschaftler in den MINT-Fächern künftig herkommen. Und da sind wir dann schon bei einem großen Anteil bis 2030, die da aus China kommen. Jetzt sagen da mal viele, naja gut, aber die Patente, ja, also die sagen ja gar nichts aus und sind ja nur minderwertige Produkte und Ideen, die wir anmelden. Die Anzahl der wissenschaftlichen Artikel, die werden da gut bezahlt, dass sie überhaupt was veröffentlichen. Und auch die Parameter, die in diesem Global Innovation Index angewandt werden, naja, die sind ja total, ja, haben keine Aussage. Und ich frage mich dann immer, was glauben wir denn, was bis 2030 diese ganzen Wissenschaftler hier tun? Die sitzen ja bestimmt nicht nur rum und trinken Tee. Versuchen wir das Ganze mal auf eine Metaebene zu heben, dann haben wir in China Vertreter wie Liu Jing und Holger. Das sind aber nur zwei von 1,4 Milliarden Menschen. In Deutschland haben wir knapp über 80 Millionen. Das heißt, wenn wir das mal ins Verhältnis setzen, dann haben wir künftig mal eine Idee aus Deutschland und 20 Ideen aus China. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, so innovativ sind die halt noch nicht, ja, das dauert noch. Naja gut, dann haben wir halt meinetwegen eine Idee aus Deutschland und dafür 15 Ideen aus China. Ich weiß nicht, ob das so viel besser ist. Bevor Sie jetzt aber nicht mehr schlafen können, wenn Sie heute nach Hause gehen, setzen wir das mal in einen anderen Kontext. Wir haben in Europa eine 500 Millionen Europäer. Das heißt, eine Idee aus Europa heißt in dem Fall auch drei Ideen aus China. Ich glaube, damit kann man schon deutlich besser leben. Und spricht aus meiner Sicht zumindest auch durchaus für ein vereintes Europa. Das heißt für uns, wir sollten erstens zusammenhalten und zweitens versuchen, mit den Liu Jings, Holgers, Olivers und Ivys dieser Welt an den Problemen unserer Zeit arbeiten. Danke fürs Zuhören.
So, das war ein Mitschnitt eines Vortrags von mir. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen eine Vorstellung bekommen, was es wirklich heißt, einen Impulsvortrag zu China zu geben. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Wenn ja, dann teilt mir das gerne mit, dann kann ich mich freuen, beziehungsweise ich bin natürlich auch immer offen für Feedback jeder Art. Also üblichen Kontaktwege über hallo@chinalog.de oder eben über LinkedIn. Zu guter Letzt, falls es euch sehr, sehr, sehr gut gefallen hat und ihr vielleicht Lust habt, ja, bei der nächsten Firmenfeier einfach mal einen Impuls zu China mitzugeben oder vielleicht auch einfach ja ein Management-Meeting habt, wo ihr sagt, so die anderen in der Runde, die sollten auch mal ein bisschen mehr über China lernen und möchtet das vielleicht über so einen Impulsvortrag machen, dann kommt gerne auf mich zu über die üblichen Kanäle und ein bisschen mehr Infos dazu gibt's eben auch unter www.chinalog.de/Vorträge. Also ich freue mich auf euer Feedback und verbleibe wie immer mit einem Bye-bye und Zaijian.